Guten Morgen, lieben Geschwister. Vielleicht ist noch jemand dazugekommen heute Nacht. Ich weiß es nicht, oder heute Morgen. Dann würde ich dich auch begrüßen, natürlich am Telefon und Video und was da alles gibt, Fernsehen. Grüße ich natürlich auch. In eigener Sache noch schnell etwas. Ich habe einige Exemplare das Reich Gottes mitgebracht, sind noch in meinem Auto verstaut. Und auch noch einige Exemplare das paulinische Evangelium. Die lege ich nachher oder irgendwann mal heute auf den Tisch hinten. Die kosten nichts, dass man es gleich weiß. Ich mache hier keine Geschäfte. Das sollen andere machen. So, das wollte ich doch schnell noch sagen. Wer das nicht weiß, ich habe ja ein Heft geschrieben über das paulinische Evangelium, kam Paulusverlag aus und eins über das Reich Gottes, das mir besonders ans Herz gewachsen ist, weil es etwas überwindet, was in der evangelikalen Welt eigentlich Sache ist, dass die Weltgeschichte, die Geschichte mit uns, muss ich sagen, bei Himmel und Hölle aufhört und nichts darüber hinaus. Und das ist sehr schade, das überwindet das. Aber ich würde mir wünschen, es würden noch mehr Hefte gekauft, nicht nur von uns, sondern auch von denen, die so etwas mal lesen sollten. Aber jetzt ist genug für diesen Anfang. Ich habe heute das Thema Jeremia 32. Da muss ich eine ganz kleine Einleitung oder eine Vorgeschichte machen, denn das ist etwas Besonderes, gerade dieses Kapitel Jeremia 32. Und viele Jahre beschäftigt mich schon dieses Kapitel überhaupt, der Prophet Jeremia. Da habe ich mal einen Ordner angelegt zu Hause mit der Bezeichnung Benjamin, Jeremia, Paulus und die Gemeinde. Da habe ich viele aufgeschrieben und viel ausgearbeitet. Aber bis das endlich zu einem verwertbaren Vortrag wird, dauert es sehr, sehr lange. Jeremia 32 gehört auch zu Jeremia, nicht wahr? Auch dieses Thema, ich habe schon gesagt, beschäftigt mich viele, viele Jahrzehnte, muss man sagen. Da war Atumul. Er hat im Silberkönig in Bleibach, das ist dort bei Freiburg, hat er mal eine Konferenz oder mehrere Freizeiten oder Konferenzen gehalten, hat das Thema behandelt. Und dann habe ich es nochmal bei ihm gehört. Dann habe ich zu ihm gesagt, jetzt habe ich es endlich verstanden. War dankbar, dass er verstanden hat. Und dann habe ich bestimmt nochmal gehört, dreimal. Dann habe ich gesucht, wie ich mich mal so langsam vor 10 noch mehr Jahren nochmals vorbereitete, das jetzt doch irgendwie zu Papier zu bringen. Gibt es keine Aufschriebe mehr. Ich habe immer mitgeschrieben. Keine Aufschriebe. Meine Eltern, die waren da auch mindestens zweimal dabei, haben immer mitgeschrieben. Keine Aufschriebe. Dann habe ich versucht, die Kassette zu kriegen, Jeremia 32, nicht zu erhalten. Tot, alles tot. Aber nachdem ich mich mehrfach aufgemacht habe, dieses Kapitel auszulegen, bin ich irgendwie fündig geworden und habe gemerkt, dass da ein paar Dinge sind, die man anders übersetzen muss. Und auf einmal lief die Sache. Und auf einmal, ganz einfach ist zu einfach gesagt, aber auf einmal lief das Ganze. Und da kommen wir gleich am Anfang drauf, auf die entscheidende Weiche an diesem Thema. Und dann war es noch die Zahl 17 natürlich, wir haben das schon gehört. Und auch die Zahlen bedurften einer Klärung. So, aber jetzt genug des Anfangs, nur so ein bisschen Geschichte dazu, wie etwas doch langsam reifen muss. Und für mich ist das Kapitel 32 im Propheten Jeremia ein besonderes Kapitel. Vielleicht für euch auch, ich weiß es nicht. Darf ich nochmal den Text lesen, damit er uns im Ohr klingt? Ich weiß nicht, wer dieses Kapitel kennt, aber überhaupt ist das Kapitel 30 in Jeremia, dann besonders 31 mit dem neuen Bund, 32 mit dem Kauf des Feldes zu Anatot und dann 33, kommen wir auch noch drauf zu sprechen, sind besondere Kapitel. Wir werden auch noch Jeremia 23 erwähnen, gehört auch in diese Kategorie. Und jetzt lese ich ab Vers 6, Jeremia 32. Und Jeremia spricht, lesen ein bisschen schneller, weil wir es ja schon mal gehört haben. Und Jeremia sprach, Das Wort des Herrn ist zu mir geschehen, also. Siehe, Hanamel, der spricht sich Hanamel, aber wir sagen Hanamel, dahinter steht aber Hanamel. Also wenn ihr Hanamel hört, dann meine ich diesen Hanamel, wie er in unserer Übersetzung steht. Und siehe, Hanamel, der Sohn Schallums, deines Oheims, wird zu dir kommen und sagen, kaufe dir mein Feld, das zu Anatot ist, denn du hast das Lösungsrecht, um es zu kaufen. Und Hanamel, der Sohn meines Oheims, kam zu mir, nach dem Worte Jahwes in den Gefängnishof und sprach zu mir, kaufe doch mein Feld, das zu Anatot im Lande Benjamin ist, denn du hast das Erbrecht und du hast die Lösung, kaufe es. Und ich erkannte, dass das Wort des Herrn war, und ich kaufe von Hanamel, dem Sohn meines Oheims, das Feld, das zu Anatot ist, und wog ihm das Geld dar, 17 Schekel Silber, und ich schrieb in den Kaufbrief, schrieb einen Kaufbrief und versiegelte ihn und nahm Zeugen, und ich wog das Geld dar auf der Waage. Und ich nahm den Kaufbrief, den versiegelten, die Festsetzung und die Bestimmungen und auch den offenen. Und ich gab den Kaufbrief Baruch, dem Sohn Nerias, des Sohnes Machseas, vor den Augen Hanamels, meines Vetters, und vor den Augen der Zeugen, welche den Kaufbrief unterschrieben hatten, vor den Augen aller Juden, die im Gefängnishof saßen. Und ich befahl Baruch vor ihren Augen und sprach, so spricht Jahwe, der Heerscharen der Israels, nimm diese Kaufbriefe, das ist jetzt ein Plural, nimm diesen Kaufbrief, einzahl sowohl den versiegelten als auch den offenen Kaufbrief, und lege sie in ein irdenes Gefäß, auf das sie viele Tage erhalten bleiben. So, jetzt haben wir es zweimal gehört, jetzt sitzt es hoffentlich. So, wir fangen jetzt gleich an. Da ist also der Vetter Hanamel und der Onkel Schallum. Und der Schallum sagt ihm, sein Onkel, der Hanamel kommt zu dir und sagt, kaufe doch mein Feld, das zu Anatot ist. Und jetzt müssen wir sofort mal fragen, wer ist eigentlich dieser Hanamel? Hier entsteht die erste Schwierigkeit, es hat mich Jahrzehnte gekostet und für die Auslegung. Die Übersetzer haben einfach aus dem Hanamel einen Hananel gemacht, auch ein Schuhmacher. Und jetzt sagen sie, stammt von Hanan ab, aber dort steht ein Hanamel. Ich halte das nicht für legitim. Ein Eingriff in den Text muss manchmal sein, aber ohne zwingenden Grund. Hananel bedeutet nämlich, Gott ist gnädig oder gnädig sein Gottes. Ja, Johannes, Johanan, das ist dieses Wort. Doch diese Übersetzung führt uns auf eine falsche Fährte. Der Name Hanamel bedeutet dagegen umsonst. Das umsonst Gottes, dem Gott umsonst gibt. Davon wird das Wort Chinam abgeleitet, schreibt sich auch ohne, wie Chanam auch, Chinam schreibt sich genauso, nur anders punktiert. Davon wird das Wort Chinam gebildet. Das Wort kommt häufig in der Schrift vor, auch im modernen Hebräisch, in aller Weltswort sogar. Die Wurzel lautet Chanam. Und dieses Chanam bzw. Chinam bedeutet vergebens, vergeblich, unentgeltlich, grundlos, umsonst, gratis. Hanamel wäre damit auch der grundlos Gottes. Dieses Wort gibt es natürlich nicht, das weiß ich, aber wir brauchen das nachher für die Auslegung. Der grundlos Gottes. Grundlos ist eine wichtige Wortbedeutung. Und jetzt steigen wir ein. Jetzt kommt der erste Schock sozusagen. Da gibt es im Psalm 39 eine Formulierung, die nach dem Grundtext wie folgt lautet. Nicht lasse ich über mich freuen meine Lügenfeinde, die ohne Grund mich hassen, grundlos mich hassen, die mit den Augen zwinkern. Ich werde noch weitere Beispiele anführen, doch aus diesem Wort ergibt sich, dass man die Person des Hanamel nicht positiv deuten darf, sondern negativ. Hanamel wird zu einem Bild auf Satan, der ohne Grund Jesus hasste. Das ist die Auslegung, das ist die Lösung. Ich weiß nicht, wie Arthur Wohl das deutete, ist ein Vergessen nicht da. Nunmehr liste ich verschiedene Vorkommen von Chinam auf, soweit sie einen prophetischen Bezug zu Jesus haben. Psalm 35, Vers 7. Denn ohne Ursache haben sie mir ein Netz heimlich gelegt. Ohne Ursache grundlos, ohne Grund, chinam, meiner Seele eine Grube gegraben. Das ist ein Wort Jesu, natürlich eine Verheißung auf Jesus. Psalm 109, Vers 3, auch ein Jesus-Psalm. Und mit Worten des Hasses haben sie mich umgeben und haben wieder mich gestritten ohne Ursache. Psalm 119, Vers 61, habe ich gestern, ich glaube sogar zweimal zitiert. Fürsten haben mich verfolgt ohne Ursache. Die Finsternismächte, ohne Ursache. Aber vor deinem Wort hat sich mein Herz gefürchtet. Psalm 69, Vers 5, das letzte in dieser Aufzählung. Mehr als Haare meines Hauptes sind derer, die ohne Ursache mich hassen. Das war das Leben Jesu. Mächtig sind meine Vertilger, meine Lügenfeinde. Was ich nicht geraubt habe, muss ich alsdann erstatten. Und jetzt wird der Zusammenhang deutlich, dass Hanamel einfach ein Bild auf die sind, die Jesus hassen, seine Feinde, letzten Endes ein Bild auf Satan. Nun steht dort im Text Onkel und Vetter, nicht wahr? Wenn wir das auf die, das müssen wir jetzt auf die göttliche Ebene heben. Und da steht im Hintergrund das Wort Dot. Der Onkel, mein Onkel ist Dodi und mein Vetter ist auch Dodi, das sind die gleichen Wörter. Oder dein Onkel ist Dodja und dein Vetter ist auch Dodja. Das kann aber auch Lieber und Geliebter heißen. Dein Geliebter. Shalom, dein Geliebter, so kann man übersetzen. Hanamel, dein Geliebter, so kann man übersetzen. Zur Verdeutlichung dieser Bedeutung, siehe, was Gott dem Salomo für einen Beinamen gab. Er gab ihm Jedidja, der Geliebte Gottes. Und denken wir an David, dann haben wir, das ist dieses Wort, wo dort herstammt, das heißt auch der Geliebte Gottes. Und David ohne Jud geschrieben, es gibt es, diese Vorkommen, das ist genau die gleiche Formulierung, gleiche Wurzel, gleichen Buchstaben. Also, der Hanamel ist der Vetter, das ist der freundschaftlich Geliebte. Und deshalb, wir müssen das auf die göttliche Ebene heben und dann verstehen wir, warum dort Vetter und Onkel steht, weil eben Gott im Hintergrund eine andere Bedeutung für sich noch zurückgehalten hat. Und nun zu Shalom. Shalom kennen wir alle von dem Wort Shalom, Friede. Das ist ein Passiv. Shalom ist der Befriedete. Er ist der Gott des Friedens. Shalom ist ein Bild auf den lebendigen Gott. Er ist auch der Glückselige, wie wir gestern schon gehört haben. Er, der im Frieden mit seiner Schöpfung lebt. Er liebt seine Schöpfung. Das ist der Geliebte und der Liebende. Beides kann man so, oder man kann so übersetzen. Er liebt sie so sehr, dass er seinen Sohn Jesus Christus sterben ließ, um sie von Satan und der Sünde zu befreien. Das ist die Aufgabe, das hat sich Shalom, der Befriedete, der Glückselige Gott, als Aufgabe gesetzt. Gott liebt auch Satan. Auch um seinetwillen brachte Jesus das Opfer dar. Deshalb sind diese Übersetzungen der Geliebte und Liebling und liebe dich und so weiter, das sind alles Dinge, die auf Gott in seiner Beziehung zu Satan und seiner Schöpfung passen. Denken wir nur daran, wie Gott über den Leviathan in Hiob 40 prahlt. Der Leviathan ist ein Bild auf Satan. Der zuvor genannte Behemoth ein Bild auf den Tod. Und man beachte auch die Zahlenwerte. Der Zahlwert des Messias ist 358 und der Zahlenwert für Schlange ist auch 358. Das Bild heißt, der zur Schlange gemachte, der zur Sünde gemachte Christus und er hat auch die Sünde, die Satan begangen hat, auf sich genommen und getragen. Ich sage immer, er hat Huckepack den Satan auf seinem Rücken gehabt, als er für die Sünde starb. Er, der lebendige Gott, ist der Vater aller. Ihm dient alles wörtlich, ihm sklavt sogar alles. Auch die Finsternis, auch der Satan. Ich habe gehört oder gelesen, weiß nicht mehr, von Martin Luther, der hat gesagt, der Satan ist der Satan Gottes. Hätten die Evangelischen das weitergetrieben und tiefer gebohrt, hätten sie mehr rausgebracht, als was sie heute so an Literatur produzieren. Satan und alle anderen Finsternisengel werden sogar Söhne Gottes genannt. Das ist auch eine Bezeichnung für finstere Engel. Das finden wir in Hiob 1 und 2 und im Psalm 82, Vers 6. Zu seiner Zeit kommen sie in diese verheißene Stellung. Ganz einfach. Er macht sie einmal zu Söhnen. Er hat sie verheißen, aber einmal werden sie es werden. Wenn alles zu Gott zurückfindet, dann gibt es keine negativen Aussagen mehr. Dann werden auch alle negativen Ladungen der biblischen Zahlen aufhören. Dann wird aus der negativen 13 Hass eine positive 13 Liebe. Dann gibt's das Wort Sanah, das heißt hassen, negativ 351, 27 mal 13. Aber das Wort Nasa, tragen, auch 351, ist gerade so wichtig für die Sünde, weil Jesus alle Sünde getragen hat. Und da sehen wir, Gott wird einmal alles wenden, alles zum Positiven. Alle sind sie von Gott Geliebte, alle, auch die Finsternis. Also hat Gott die Welt geliebt, lesen wir im Johannesevangelium, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben werden. Und alle werden einmal glauben. Die Welt hört nicht an der Hölle auf gar keinen Fall. Auch die Dämonen glauben und zittern, lesen wir in Jakobus 2, Vers 19. Sie müssen allerdings noch zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das stimmt auch. Und nun das Feld oder Acker, wie wir am Anfang gehört haben. Das ist eine kurze und klare Erklärung. Das Feld ist der Kosmos, unsere Welt. Das sagt Jesus. Es ist unser gefallener Kosmos. Das sagt Jesus in den Himmelreichsgleichnissen, Matthäus 13, in den Versen 38 und 44. Jetzt haben wir schon eine ganze Menge zusammengetragen, den lebendigen Gott, den Satanas und wie auch die Beschreibung dieser Namen und Übersetzung, Bedeutung dieser Namen und jetzt das Feld, den Kosmos. Jetzt ist natürlich noch wichtig an Antwort. Und da muss ich mich über mich selbst ärgern, weil ich das nicht früher gecheckt habe, was hinter dem Wort Anatot alles stehen kann. Das Feld liegt in Anatot. Was bedeutet dieser Ort? Anatot, dieser Wortsname, wird normalerweise mit Antwort übersetzt. Oder hier mit, im Plural, mit Antworten. Das ist richtig. Das bedeutet das Wort. Aber das gibt keinen Sinn. Und wie es mir eingefallen ist, das lernt man schon bald am Anfang, wenn wir Hebräisch lernen, dass das Verb Anna, Antworten, noch viel mehr Bedeutungen hat. Da gibt es eine weitere Bedeutung, zweite Bedeutung, vielleicht auch noch eine dritte und vierte Bedeutung. Niederdrücken, drücken, gebeugt sein oder als Hauptwort Bedrückung, Bekümmerung, dann als Adjektiv Elend und Arm. Diese Wort, ich bin elend und arm, da steht diese Wurzel Anna dahinter, wie auch bei Antworten Anatot. Und genau das passt auf den gefallenen Kosmos. Jeremia kommt von Anatot. Als Jesus in dieser Welt war, war er in Anatot, dem Kosmos der Bedrückung durch Satan. Das ist das Feld in Anatot. Das Feld, oder das sind jetzt die Mehrzahl, das sind die Gebiete und die Bezirke in unserem Kosmos unter der Bedrückung des Satanas. Also noch einmal die Felder im Anatot und auch dieses Feld, das Jeremia kaufen soll, sind die Regionen, die Gebiete des Kosmos. Natürlich ist das himmlische Anatot etwas anderes. Dort gibt es die Antworten Gottes, doch darum geht es ja in dieser Begebenheit jetzt zunächst einmal nicht. Also Anatot das Feld in Anatot, das ist der Kosmos in seiner Bedrückung. Das bedeutet, Gott bietet Satan das Feld, den Kosmos an, es zurückzukaufen um 17 Schekel Silber. Und jetzt noch zur Zahl 17. Nicht wahr wird's? Das hat mich auch lange beschäftigt. Im Propheten Jesacharja, da wird der Messias für 30 Silberlinge verkauft. Und die Tatsache war ja auch, der Judas, als er Jesus überlieferte, da haben die hohen Priester ihm 30 Silberlinge gegeben. Das ist der Preis für einen Sklaven. Der Josef wurde für 20 verkauft und die Ismaeliter, die ihn dann nach Ägypten verkauft haben, haben dann von Potiphar, der Weg, sie den auch verkauft haben, 30 Silberlinge bekommen. Na, so war die Geschäftsbeziehung damals. Die Zahl 17 bedeutet Ziel, Vollendung, geistliche Vollendung, Adolf Feller hat das gesagt, sowie Erlösung. Vollendung, Ziel, Vollendung, geistliche Vollendung, Erlösung. Das ist die Bedeutung von 17. 17 bedeutet, wie gesagt, auch Erlösung. Man könnte auch sagen, es ist die Grundzahl der Erlösung, denn der Erlöser, der Goel, der trägt die Zahl 34. Goel, der Erlöser, stammt auch von diesem, trägt auch die Zahl 17. 2 mal 17, 2, die Zahl des Sohnes, 2 mal 17 ist der Erlöser. Doch die entscheidende Darstellung des Kaufpreises für den Wert des Kosmos ist der Begriff Savach. Und der heißt Opfern oder Sebach, das Opfer, jeweils Zahlwert 17. 17 ist die Zahl für das Opfer Jesu hier in diesem Zusammenhang. Durch sein unschuldiges Opfer hat er den Kosmos zurückgekauft. Das ist der tiefere Zusammenhang mit den 17 Schekel Silber. Sein Opfer war das Ziel Gottes zur Erlösung der Schöpfung. Das steht da gerade in Jesaja 53. Er ließ ihn leiden, wenn seine Seele das Sündopfer gestellt haben wird, dann wird die Erlösung gemacht, die Erlösung da sein. Und Jeremia und Jesaja und die Zahl 53 ist die 17. Grundzahl der Bibel nach biblischer Zählung. Die Mathematik zählt die 1 mit als Primzahl, nicht mit. Und die Bibel zählt sie mit. Deshalb ist das hier die 17. Grundzahl nach biblischer Zählung. So, und jetzt kommt noch der Schekel. Warum Schekel? Schekel bedeutet Gewicht. Schekel trägt den Zahlenwert 430, aber der Begriff Nefesh, Seele, trägt auch den Zahlenwert 430. Und damit der Schekel stellt seine Seele dar, die er zum Opfer gab. Noch einmal, Schekel entspricht der Seele, die er zum Opfer gab. Opfer, Zahlenwert 17. Allerdings steht der Schekel dort in der Mehrzahl, Schekalim, doch Jesus hatte nur eine Seele. Das möchte ich sehr wohl betonen. Das lesen wir im Psalm 22, Vers 21. Errette vom Schwert meine Seele, meine einzige, von der Gewalt des Hundes. Der Plural deutet an, dass seine Seele für alles bezahlt hat, für alle Seelen. Alle Seelen waren in ihm, als er starb. Der ganze Kosmos war in ihm. Und für sie oder für ihn starb Jesus. Und dann denken wir auch an 3. Mose 17, wieder diese Zahl. Die Seele ist im Blut, oder das Blut stellt die Seele dar. Es muss an den Fuß des Altars gegossen werden. Ein Bild auf das vergossene Blut Jesu am Kreuz. Steht in 3. Mose 17. Und nur noch das Silber, das kennen wir alle wahrscheinlich, da kennen wir alle die Bedeutung. Silber ist das Wort für Geld. Auch heute noch Kesef, Silber, Geld. Damit wird der Kaufpreis bezahlt. Silber ist das Bild für den Loskauf. Siehe eventuell auch 1. Petrus 1, Vers 18 und 19. Wir sind nicht mit Gold und Silber erlöst worden, sondern mit dem kostbaren Blut Jesu Christi. Darstellung ist allerdings, oder Vorausdarstellung, ist allerdings das Silber, allerdings das Silber dort auch in Jeremia. Ja, und jetzt kommt noch der Jeremia, der Fenster. Jeremia ist hier ein Bild auf Jesus. Als Prophet, der den Geist Christi hatte, siehe Offenbarung 19, Vers 10 oder 1. Petrus 1, Vers 11, stellte auf irgendeine Weise auch Jesus dar. Hier stellt er Jesus dar als Erlöser, der den Kaufpreis für die Erlösung bezahlte, eben jene 17 Schekel Silber. Jeremia hat das Erb- und Lösungsrecht. Jeremia 32, 8. Das ist die Geula, das Wort von Gaal, wie auch das Wort Erlöser. Im Bild gesprochen, nur Jesus hat das Lösungsrecht für den Kosmos, niemand anderes. Es gibt einfach niemand anderes. Der Vers lautet, und es kam zu mir Hanamel, der Sohn meines Onkels, gemäß dem Worte Jahwes in den Gefängnishof und sprach zu mir, kaufe doch mein Feld, welches in Anatot im Lande Benjamin ist. Denn dir gehört das Recht der Erbschaft und dir gehört die Lösung oder die Erlösung. Das ist das Lösungsrecht, die Geula, und ich erkannte, dass es ein Wort Jahwes war. Es steht doch nicht Eigentum wie in der Elberfelder Übersetzung, sondern es steht Erbrecht und Lösungsrecht. Satan war das Lösegeld. Das ist die Seele Jesu. So wichtig, dass er dafür den Kosmos hergab. Anscheinend war der Kosmos dem Satan nicht wert genug gegenüber der Seele seines größten Feindes, dem Sohne Gottes. Er wollte sich wie schon immer an seine Stelle setzen. Der Antichristus, der anstatt Christus. Bis er sich eines Tages in den Tempel setzt und sich als Gott anbeten lässt, dann ist natürlich auch seine Stunde gekommen. Jeremia, hebräisch Jeremiahu, Yahweh wird erhöhen. Auch hier in Bezug auf Jesus, er wurde erhöht. Zwar auch am Kreuz, aber dann über alle Himmel und zurück zum Vater, nachdem er für alles bezahlt hat. Jeremia als Darsteller Jesu übergibt das Lösegeld an Hanamel, Bild auf Satan, und kauft damit den Acker zu Anatot. Das ist das Fluchfeld des Kosmos, das Fluchfeld der Bedrückung, aus der Hand Satans frei. Nach der Gesamtdarstellung der Bibel erhält zwar zuerst der Vater das Lösegeld, die Seele Jesu, und gibt sie dann an Satan. Doch dieser, das wird hier ausgelassen. Hier geht Jeremia im Bilde von Jesus das Bild direkt an Hanamel oder an Satan. Wir sind im Fluchfeld des Kosmos. Jesus wird selbst zum Fluch. Haben wir in unseren Vorträgen öfters gehört. Auf diese Weise trägt er alle Flüche, auch die des verfluchten Kosmos. Verflucht durch den Aufstand Satans und durch die Sünde Adams. Denn durch die Sünde Adams kam, denn durch die Übertretung Satans kam, nein, durch die Übertretung Adams kam die Sünde in den Kosmos. Durch Adam und nicht durch Satan. Der hat auch gesündigt, aber in den Kosmos kam sie durch Adam. Ganz besonders erstaunliche Stelle, denn eine Seele ist mehr wert als der ganze Kosmos, das sagt Jesus. Bedeutsam ist auch, dass sich das Ganze im Gefängnishof abspielte. Der Gefängnishof ist ebenfalls ein Bild auf unsere auf den Kosmos, unsere Welt. Sie ist gefangen in Schuld und Sünde und wer wüsste das nicht? Und in Bezug auf Israel auch noch geknechtet unter das Gesetz. Als Jesus auf unserer Erde war, befand er sich auch im Gefängnishof dieser Welt und kam sogar unter Gesetz. Auch das steht bei Paulus. Nachdem er das Lösegeld bezahlt hat, durch seinen Tod am Kreuz, und der nachfolgenden Auferstehung fährt er in der Himmelfahrt zum Vater zurück. Hier wird der Name Jeremia zur Symbolik. Er wird erhöht werden. Nun kehren wir zum Geschehen im Gefängnishof zurück. Zunächst noch einmal zu Jeremia 32. Jeremia schrieb den Kaufbrief vor den Augen der Juden im Gefängnishof. Was ist dieser Kaufbrief oder diese Kaufbriefe? Ich sage es nachher noch Hebräisch, ist hochinteressant. Was ist dieser Kaufbrief? Das ist das Wort Gottes, der Kaufbrief, das ist das Wort Gottes, das den Juden in der Zeit des Gesetzes und der Gefangenschaft und der Sünde gegeben worden ist. Die Zeugen sind die Propheten, die das Wort empfangen haben, aber auch alle das Wort der Propheten gehört haben. Gott hat nicht im Verborgenen geredet und auch die Propheten haben öffentlich geredet. Und da gibt es einen offenen Brief und einen geheimen, einen versiegelten Kaufbrief. Den offenen kann jeder lesen, jeder kann die Bibel lesen. Das ist das Wort Gottes. Der versiegelte aber ist verborgen. Beide zusammen werden dann dem Baruch gegeben. Und er soll diese Kaufbriefe, diese Briefe, in ein irdenes Gefäß tun, so in der Elberfelder Übersetzung, das ist richtig so. Denn es sind noch viele Tage bis zur Erfüllung. Von der Erfüllung lesen wir dann in Jeremia 32, Vers 15. Doch diese Erfüllung beginnt zunächst mit dem Millennium, mit dem tausendjährigen Reich. Dort werden sie, falls dieses irdene Gefäß noch vorhanden sein sollte, ich traue Gott zu, dass das auch aufbewahrt, und dann werden sie aus diesem herausgeholt und zur Erfüllung gebracht. Das ist die Aussage für Israel. Nach der Übergabe der Dokumente an Baruch ist der erste Teil dieses Geschehens abgeschlossen. Und anschließend betet Jeremia intensiv für Israel. Jeremia 32, 16 folgende. Ab Vers 26 gibt dann der Herr die Antwort. Zunächst ein Wort des Gerichts und dann ab Vers 37 bis 44 die herrliche Erlösung und Einlösung der Verheißung. Das erinnert uns an Römer 9 bis 11. Dort wollte Paulus sogar durch einen Fluch hinweggetan werden, um seiner israelitischen Brüder willen, damit sie errettet werden. Baruch, neue Überschrift, Baruch und Jeremia in der Nachgeschichte. Die Dokumente enthalten prophetische Aussagen für Israel. Das haben wir gehört und gelesen. Das Wort wird erfüllt werden für Israel, was dort im Gefängnishof geschrieben worden ist. Doch das Geschehen des Kaufes des Feldes zu Anatot hat eine viel tiefere und umfassendere Bedeutung. Es geht um den Kauf, den Loskauf des Kosmos aus der Hand Satans. Das ist das Feld. Das ist das Feld. Das ist der Kosmos. Um das geht es in der tieferen Auslegung in dieser Geschichte. Und so ist es auch. Hier müssen wir nun fragen, hat das eventuell einen Bezug zur Gemeinde? Und hier um das Thema Benjamin, Jeremia, Paulus und die Gemeinde. Wie hängt das zusammen? Da gibt es nämlich bei Paulus ein Wort, das von einem Schatz in irdenen Gefäßen spricht. Und das ist die Gemeinde. Es ist ein irdenes Gefäß. Sie trägt heute den Schatz des Wortes Gottes und der Verheißungen Gottes in irdenen Gefäßen. Und sie wird gemäß 2. Korinther 1, Vers 20 an der Einlösung der Verheißungen beteiligt sein. Wir müssen jene Dokumente nicht nur auf die Kaufbriefe im Gefängnishof beziehen, also die Verheißungen an Israel, sondern wir dürfen sie auf das ganze Wort und alle Verheißungen und alle Geheimnisse Gottes beziehen. Das ist die Bedeutung unserer irdenen Gefäße. Der Gemeinde ist heute das ganze Wort Gottes übergeben. Das ganze Wort Gottes ist uns übergeben. Das lesen wir in Römer 15, Vers 4, eine Stelle, die ich nicht oft genug zitieren kann. Alles, was zuvor geschrieben, alles, was zuvor geschrieben worden ist, ist zu unserer Belehrung geschrieben worden. Auf das wir durch das Ausharren und durch die Ermunterung der Schriften die Hoffnung haben. Das betrifft nicht nur das Alte Testament. Das betrifft auch das Neue Testament. Erst dann ist dieser Schatz vollkommen. Mit der Übergabe der Kaufbriefe an Baruch wird Baruch zum Bild auf die Gemeinde und Jeremia ein Bild auf Paulus. Paulus wird, sagen wir Apollos, zum Verwalter der Geheimnisse Gottes, 1. Korinther 4, Vers 1. Und wir werden zum Mitverwalter und tragen das Wort Gottes und die Geheimnisse in unseren irdenen Gefäßen. Was bedeutet das? Das Wort Gottes wird verborgen für die Zeit der Gemeinde in unseren irdenen Gefäßen. Jeder kann es zwar lesen, aber man braucht das Verständnis dafür, 2. Timotheus 2, Vers 7. Der Gemeinde aber ist dieser Schatz des Wortes Gottes und seiner Verheißung in irdenen Gefäßen, unserem natürlichen Leib, 2. Korinther 4, Vers 7, gegeben worden. Uns hat der Herr es offenbar gemacht. Dann sind wir, wie erwähnt, Verwalter der Geheimnisse Gottes, aber auch Ausleger des ganzen Wortes Gottes geworden. Und in dieser Zeit ist Israel beiseite gesetzt. Deshalb ist dieses Wort, dieses Verheißungswort des Jeremia in ein irdenes Gefäß hineingetan worden. Also in dieser Zeit ist Israel beiseite gesetzt und verstockt worden. Das bedeutet, sie können das Wort Gottes, den offenen Brief, nur schwer erkennen. Und den Versiegelten schon gar nicht. Und die Ungläubigen verstehen kaum etwas vom offenen Brief, es sei denn, sie lassen sich in einer Gemeinde belehren. Ich habe es mehrfach erlebt. Es lohnt sich nicht, einen Rabbiner in eine christliche Gemeinde zu einem Vortrag einzuladen. Ihnen fehlt das Verständnis für das prophetische Wort. Aber ein Wort ist wichtig. Hesekiel 11, Vers 16. So spricht der Herr Jahwe, obgleich ich sie unter die Nationen entfernt und obgleich ich sie in die Länder zerstreut habe, so bin ich ihnen doch ein wenig zum Heiligtum geworden in den Ländern, wohin sie gekommen sind. Und so ist es auch. In vielen Synagogen wird etwas davon erzählt. Der geheime Brief, das sind die Geheimnisse Gottes. Sie sind ein gewaltiges Thema der Schrift. Siehe Karl Geyer, die Lebenswurzeln der Gemeinde und wir dürfen sie erkennen. Auf der Jugendfreizeit vor einem Jahr war das Thema die Geheimnisse Gottes. Und das haben wir den jungen Leuten beigebracht. Wir haben zugehört, hat ihm Spaß gemacht, so Freude gemacht. Ja, die Briefe wurden an Baruch, den Sohn Erias, des Sohnes Machseas, übergeben. Baruch, Deutsch, der Gesegnete. Baruch Hashem, sagen die Jugend, gepriesen sei der Name, gepriesen sei Yahweh. Also der ist Baruch, der Gesegnete, Sohn Erias. Neria heißt Deutsch Sohn des Lichts oder Sohn, mein Licht ist ja, Neria, mein Licht ist ja, er ist das Sohn des Lichts oder auch Licht des Herrn. Und er ist der Sohn Machseja, Sohn dessen, der heißt, meine Zuflucht ist ja, ja, ist ja, ist ja. Was bedeutet das? Sind wir nicht Söhne des Lichts? Sind wir nicht Licht in dem Herrn? Das ist die Gemeinde. Ist unsere Zuflucht nicht ja oder ja, wie man will? Und ja, ist der Sohn Gottes. Ist unser Leben nicht verborgen mit Christus in Gott? Somit übersetzen wir den Baruch, der Gesegnete, der Sohn des Lichts, Jahwehs, dessen Zuflucht in Jah, in Jahweh, unserem Herrn ist. Und das betrifft die Gemeinde. So ist es. Baruch entspricht der Gemeinde. Paulus übergibt das ganze Wort an die Gemeinde. Werden wir da nicht an 2. Timotheus 2, Vers 1 und 2 erinnert? Du nun, mein Kind, sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Und was du in Gegenwart vieler Zeugen gehört hast, ist der Gefängnishof, das sind die Zeugen, das vertraue treuen Männern an, wie tüchtig sein werden, auch andere zu lehren. Jeremia stellt dann, wie erwähnt, den Apostel Paulus dar. Paulus war Benjaminiter, das kommt auch noch der Benjamin ins Spiel. Paulus war Benjaminiter, Und Jeremia, der Priester von Anatot in Benjamin, wird dem Stamm Benjamin zugerechnet. Und wenn Paulus den Nationen priesterlich dient, Römer 15, 16, dann ist das Vorbild der Priestersohn Jeremia aus Anatot. Hier kann man Anatot auch mit Antworten übersetzen, denn Gott gibt seiner Gemeinde die Antwort auf ihre Fragen. Und Jeremia war Prophet für die Nationen und Paulus dient den Nationen priesterlich. Er war der Nationenapostel. Hier sind die Bilder, die sich hier ergänzen. Ach, jetzt kommt das, was ich vorhin gesucht habe, so langsam. Ja. Dann ist noch etwas wichtig. Im hebräischen Grundtext steht für Kaufbrief Sefer. Und das bedeutet zunächst Buch, dann aber auch Brief, Kaufbrief und Schriftstück. Der Sofer ist in der ganzen hebräischen Sprache der Schreiber im Alten Testament. Uns sind nicht nur die Bücher des Alten Testaments anbefohlen worden, sondern wie erwähnt auch, wie wir auch nachher auch Jeremia 33 noch erfahren werden, auch die Bücher des Neuen Testaments. Das heißt also, Sefer, Buch, das sind die Bücher der Heiligen Schrift. Das steht auch hinter dieser Übersetzung Kaufbrief. Das irdene Gefäß für Israel ist noch nicht geöffnet. In der letzten Zeit werden dann die Gerechten, Daniel 12, das Volk belehren und Jünger und Apostelnachfolger verkündigen das Evangelium den Nationen und der ganzen Schöpfung. Nach Matthäus 28 und Markus 16. Doch ein neues Verständnis und dann auch die Erfüllung wird es erst im Millennium im tausendjährigen Reich geben. Diese Auslegung kann nun nicht aufhören mit Jeremia 32, sondern wenn wir Paulus mit einbeziehen, müssen wir noch in Jeremia 33 hineingehen. Jeremia 31, da spricht Jeremia vom neuen Bund. Habe ich nicht erwähnt, kann auch nicht, sonst ist mir noch etwas, sitzen wir mit da noch da. In Jeremia 32 spricht er vom Loskauf aus der Schöpfung aus der Hand Satans, der Erlösung aus der Hand Satans. Und dieses Geschehen ist universell, weil es um den Kosmos geht. Deshalb kann man es nicht auf das Alte Testament und die Verheißungen an Israel beschränken. Deshalb muss da noch etwas weiteres dazukommen und das steht nun tatsächlich in Jeremia 33. Jeremia ist noch im Gefängnishof, im gleichen Gefängnis, zur gleichen Zeit, nur ein bisschen später. Wir lesen noch, und das Wort Jahwes geschah zum zweiten Mal zu Jeremia, als er noch im Gefängnishof war, also laut es. So spricht Jahwe, der es tut. Jahwe, der es bildet, um es zu verwirklichen. Jahwe ist sein Name. Rufe zu mir und ich will dir antworten. Und, sei ich dick unterschrieben, und will dir große und unerreichbare Dinge kundtun, die du nicht weißt. Dann kommen Aussagen über das Gericht an Juda und dessen Könige. Und dann kommen große Verheißungen an Israel und Juda. Bis hin zu Jesus, dem Spross der Gerechtigkeit aus dem Hause Davids. Ich will dir große und unerreichbare Dinge kundtun, die du nicht weißt. Da werden wir alle hellhörig. Es ist so, dass Jeremia im Gefängnishof bei seinem dortigen Aufenthalt zum ersten Mal Jesus darstellen musste, der das Lösegeld gibt. Dann aber in Kapitel 33, als zum zweiten Mal das Wort des Herrn zu ihm geschah, das ist das Zeugnis des erhöhten Christus, da wird er zum Darsteller des Apostels Paulus. Dieser hat gerade in seinen Gefangenschaften die tiefen Geheimnisse Gottes geschenkt bekommen. Und als Gefangener Christi Jesu musste er die Leiden des Messias vollmachen, Kolosser 1. Wohl auch in seinen Leiden musste Jeremia den Apostel Paulus vorausdarstellen. Da muss man nur den Propheten Jeremia lesen. Obwohl Paulus in Arabien seine grundlegenden Erkenntnisse bekam, auf Galater 1, hat er nach dieser Zeit laufend weitere Offenbarungen bekommen. Entsprechend 2. Korinther 12, Vers 7. Und in 2. Korinther 12, Vers 1 bis 5 berichtet er über seine Entrückung in den dritten Himmel. Ein Höhepunkt in diesem Zusammenhang. Alle diese großen, unerreichbaren Dinge stehen vor allem in den sogenannten Gefangenschaftsbriefen. Das sind die Briefe Epheser, Philipper und Kolosser, abgeschlossen durch den zweiten Timotheusbrief, der während seiner zweiten Verhaftung in Rom geschrieben worden ist. Rufe zu mir. War das nicht, als Jesus ihm vor Damaskus begegnete? Wer bist du, Herr? Fragt er. Und wie oft flehte er zum Herrn? Und dann antwortete ihm der Herr in allen seinen Offenbarungen an ihn. Hier erfüllt sich tatsächlich der Begriff Anathot und dieser bedeutet Antworten. Das Kapitel Jeremia 33 ist damit aber noch nicht ausgeschöpft. Und dann, aber dann, denn dann kommt die große Offenbarung über die Gerechtigkeit Gottes. Ein großes Thema bei Paulus. Zuerst lesen wir in Jeremia 33, Vers 15 über den Spross der Gerechtigkeit. Jesus ist gekommen, um alle Gerechtigkeit zu erfüllen und um alles in die Gerechtigkeit Gottes zu führen. Das sind Paulus Themen. Gerade auch für Israel. Denn anschließend wird formuliert, in jenen Tagen wird Juda gerettet werden und Jerusalem in Sicherheit wohnen. Und dies wird der Name sein, womit man es, Jerusalem, benennen wird. Jahwe, unsere Gerechtigkeit. Und die Gemeinde hat dieses Ziel schon erreicht, indem Christus uns zur Gerechtigkeit geworden ist. Verstehen wir das? Die warten noch darauf, dass Jahwe ihre Gerechtigkeit wird. Aber uns ist Jesus schon zur Gerechtigkeit geworden. Die Gemeinde hat das Ziel erreicht, indem Jesus uns zur Gerechtigkeit geworden ist. 1. Korinther 1, Vers 30. Und dass wir sogar Gottes Gerechtigkeit sind in ihm. 2. Korinther 5, Vers 21. Das ist das Höchste. Da will Gott hin mit der ganzen Schöpfung, dass wir Gottes Gerechtigkeit in ihm, in Christus sind. Alles wird zu ihm aufgehauen. Alles wird einmal in ihm sein. Und das wird auch Israel erreichen, wenn es sagen wird, Jahwe, unsere Gerechtigkeit. Das ist jetzt Israel. Das steht nicht in Jeremia 33, da steht Juda und Jerusalem. Aber in Jeremia 23, Vers 6 steht, in jenen Tagen wird Juda gerettet werden und Israel in Sicherheit wohnen. Und dies wird sein Name sein, mit dem man ihn nennen wird, denn Israel, Jahwe, unsere Gerechtigkeit. Die kommen auch dorthin. Freuen wir uns, das ist unsere Lehre. Solche Formulierungen findet man nur im Propheten Jeremia. Es gibt irgendwo noch eine Stelle in Jesaja, aber so intensiv ist das nur bei Jeremia. Jeremia, ein in meinen Augen noch nicht ausreichend erforschter Prophet. Fassen wir zusammen. Ich bin noch nicht ganz am Schluss. Fassen wir zusammen. Erstens, Jeremia, ein Modell auf Jesus, der seine Seele als Lösegeld an Satan gibt, zum Rückkauf dieses Kosmos oder zur Erlösung dieses Kosmos. Zweitens, bei der zweiten Rede Gottes an Jeremia in Jeremia 33 wird Jeremia zum Modell auf Paulus. Die unerreichbaren Dinge, von denen dort geredet wird, sind die tiefen Offenbarungen an Paulus, wie sie insbesondere in den sogenannten Gefangenschaftsbriefen oder Füllebriefen niedergelegt sind. Drittens. Jeremia wird als Prophet für die Nationen berufen. Jeremia 1 steht das schon. Auch als Vorbild auf Paulus, der als Apostel für die Nationen berufen worden ist. Paulus ist genauso Benjaminiter wie auch der Priestersohn neben Jeremia, der in Benjamin wohnt und dient priesterlich den Nationen. Auch das ist ein Zusammenhang. All das Ringen Jeremias um Israel fasst Paulus in Römer 9 bis 11 zusammen. Hat denn Gott sein Volk verstoßen und vieles andere mehr steht dort. Fünftens, Baruch ist ein Modell auf die Gemeinde und Jeremia, wie mehrfach gesagt, damit auch auf Paulus. Er, Baruch, ist zu übersetzen der Gesegnete und der Sohn des Lichts in Kurzfassung. Auch wir sind Gesegnete und Söhne des Lichts. Das, was Baruch in das irdene Gefäß tun musste, ist im Bilde gesprochen der Schatz des Wortes Gottes und des paulinischen Evangeliums, den wir in unseren irdischen, in unseren irdenen Gefäßen tragen. Siebtens, die verschiedenen Zahlenwerte ergänzen das Ganze. Achtens, Shalom ist ein Bild auf den lebendigen Gott. Der Name ist zu übersetzen mit der Befriedete. Das ist der glückselige Gott, der durch das Opfer seines Sohnes Frieden gemacht hat mit seiner ganzen Schöpfung. Er ist unser Friede, haben wir in diesen Tagen auch schon gehört. Und er wird es einmal für die ganze Welt sein. Alles wird in Christus Jesus und durch Christus Jesus in den Frieden Gottes kommen. Gott liebt seine Schöpfung, auch seine Gefallene. Das wollen viele nicht wahrhaben. Ich muss das immer wieder sagen. Deshalb hat er sie durch seinen Sohn Jesus Christus zurückgekauft. Deshalb die Begriffe Onkel und Vater oder Hebräisch, Dot, mein Onkel, mein Dot, dein Dot, das steht dort, mein Geliebter und so weiter. Jeremia ist ein erstaunlicher und schwer zu fassender Prophet. Das liegt daran, dass er ein Darsteller Jesu ist, aber auch ein Darsteller des Apostels Paulus und wohl auch noch andere Dinge mehr. Ich komme noch auf ein Beispiel zurück. Ich habe noch zwei Punkte zur Ergänzung dazu. Zehntens. Er ist aber auch der Prophet, der wie kein anderer über den neuen Bund schreiben darf. Und wir sind Diener des neuen Bundes, aber nicht im Dienst des neuen Bundes. Das möchte ich auch betonen. Diener des neuen Bundes, besonders dann auch für Israel. Und elftens, er ist Priester und Benjaminiter. Als Benjaminiter repräsentiert er auch wichtige Aufgaben des Stammes Benjamin. Doch das ist nicht mehr mein Thema. So, und jetzt noch die Nachgeschichte. In Jeremia 37, wir sind jetzt 4. Kapitel weiter, ab Vers 11 lesen wir die Nachgeschichte. Jeremia, da sind jetzt die Chaldeer abgezogen und dann kommen irgendwie die Ägypter, mit denen haben sie versucht, da noch irgendeinen Vertrag zu machen. Aber das ist jetzt nicht so wichtig, jedenfalls die Chaldeer sind abgezogen. Jeremia will in dieser Zwischenzeit hinausgehen aus Jerusalem und das Feld zu Anatot in Besitz nehmen. Doch dann ergreift ihn die Wache im Tor und behauptet, Jeremia wolle zu den Chaldeern hinausgehen oder überlaufen. Daraufhin kommt er wieder ins Gefängnis, in die neue Gefangenschaft. Was bedeutet das? Ich sehe es so. Kann ich nicht nur sagen, ich sehe es so. Vielleicht sehen das andere anders. Jeremia wird hier wieder zum Darsteller Jesu. Als er zum Tor hinausgeht, bedeutet das seine Himmelfahrt. Jesus geht hinaus zum Tor und er wird erhöht, Jeremia, er wird erhöht werden. Für Jesus verlässt unsere Erde. Das sehe ich in Jeremia, wie er zum Tor hinausgeht oder hinausgehen will. Jesus verlässt diese Erde, bevor das Feld zu Anatot eingelöst worden ist. Er hat es noch nicht in Besitz genommen, heißt das auf Deutsch. Jesus verlässt die Erde. Zurück bleibt Jeremia, der erneut in die Gefangenschaft kommt. Und jetzt kommt eine neue Bedeutung für Jeremia. Hier stellt er nun eindeutig Israel dar, das bis heute beiseite gesetzt und unter die Nationen zerstreut ist und eine lange, lange, lange Leidenszeit durchstehen muss. Es ist die Drangsal für Jakob, von der auch Jeremia schreibt, Jeremia 30, Vers 7. So lange muss er dort bleiben, in dem Gefängnishof, in dieser zweiten Gefangenschaft, in der Darstellung für Israel, bis kein Brot mehr da ist. Komm nachlesen, Jeremia, am Ende. Und bis die Zerschmetterung der Kraft des heiligen Volkes vollbracht ist. Daniel 12, Vers 7. Dann ist das Ende da. Dann kommt Jesus wieder. Dann beginnt das Millennium. So, aber Jeremia 30 ist auch, dort habe ich von der Drangsal über Jakob gelesen, aber Jeremia 30 ist auch ein wundervolles Kapitel über die Rettung Israels durch seinen Gott. Und das Leiden Israels ist noch nicht zu Ende. Alle Euphorie wird Gegenkräfte, oder das, was heute geschieht, wird Gegenkräfte entwickeln. Würden das alle noch miterleben, mindestens ein Stück weit. Aber dann ist Gott da und er sitzt im Regimente und führt alles wohl. Soweit für heute. Vielleicht habe ich euch ein bisschen gequält. Ich weiß das nicht. Aber das Kapitel ist für mich so wichtig. Ich habe es auch nicht aufs erste Mal verstanden. Das ist ein Trost für mich. Aber es ist ein gewaltiges Kapitel. Daran geht kein Weg vorbei. Und der Prophet Jeremia ist ein gewaltiger Prophet. Ich habe noch nicht alles gesagt. Kann auch nicht alles sagen. Da fehlt noch ein bisschen. Da fehlt noch der Knopf dran. Aber so viel für heute. Das mag genügen. Der Herr segne uns miteinander. Und jetzt bete ich. Herr Jesus, habe du einfach Dank, dass du eine große Erlösung geschaffen hast. Dass du dem Vater gehorsam warst bis zum Tode am Kreuz. Und daraufhin für diesen Gehorsam hat der Vater dich erhöht über alle Himmel und erhöht über alles. Und du bist der Herr über alles heute. Und du bist auch unser Herr und unser Haupt. Und wir sind schon aufgehauptet zu dir, hinaufgehoben, hinaufgehauptet zu dir, sind eins geworden mit dir durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Und die Erwählung, die du uns in deiner Gnade gegeben hast. Hab einfach Dank dafür. Wir wissen nicht, wie viel Drangsal wir noch erleben werden. Aber wir wissen eines, dass wir in deiner Hand sind. Genauso wie Israel in deiner Hand ist. Nun segne uns einfach miteinander und segne uns diese Tage. Lass uns Freude haben an deinem Wort und Freude an der Erfüllung und Freude an deiner Zukunft und Freude an deiner herrlichen Zukunft. Was Paulus in dem Überschwang schreiben konnte, die Leiden dieser jetzigen Zeit sind nicht wert, geachtet zu werden der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns soll geoffenbart werden. Und du hast alles niedergelegt in deinem Wort. Dafür habe ich Dank. Das ist uns gegeben. Nun schenke uns eben auch die Auslegung und das Verständnis dafür. Der Herr wird dir Verständnis geben in allen Dingen, schreibt Paulus an Timotheus. Ja, Herr, und das erbitten wir einfach auch für uns, dass wir das Wort verstehen, es leben können, weitergeben können und dass wir anderen zum Segen werden. Darum bitte ich dich. Und segne noch einmal diesen Tag in unsere Gemeinschaft. Und wir bitten auch für viele Menschen, die du uns anbefohlen hast. Ja. Ach, es sind so viele, viele. Es ist manches Mal nicht auszuhalten. Du aber bist Gott. Und du wirst alles herrlich hinausführen. Und dafür habe einfach Dank. Lob, Preisen, Anbetung, Vater, im Namen Jesu. Amen.
Amen.